Ich möchte gerne heute Abend mit euch sprechen über einen unserer weniger bekannten Pioniere. Wenn man heute junge Leute fragt, William Foy, die meisten haben den Namen noch nie gehört. Vielleicht seid ihr schon mal mit William Foy in Berührung gekommen durch die Serie Erben der Reformation. Die ist jetzt auch schon relativ alt. Die gab es damals auch noch auf VHS. Das war eine achtteilige Reihe über unsere Adventgeschichte, wurde, glaube ich, in Australien produziert. Und da kam William Foy ein bisschen drin vor. Nicht viel, aber ein bisschen. Es ist auch der einzige Pionier in meiner Serie, von dem ich kein Bild habe. Das hat damit zu tun, dass es kein Bild von William Foy gibt. Das, was ihr hier seht auf dem Bildschirm, das ist ein Sketch, eine Zeichnung, die einfach jemand einmal angefertigt hat, weil die Person gedacht hat, so könnte er vielleicht ausgesehen haben. Es gibt aber kein einziges existierendes Bild von ihm. Und die Frage, die der Paul auch schon aufgeworfen hat vorhin, ist William Foy jemand gewesen, den Gott berufen hat und er ist untreu geworden? Oder war er jemand, der einfach für einen bestimmten Zeitabschnitt berufen wurde? Mit der Frage wollen wir uns heute auch ein bisschen beschäftigen. Ich möchte gerne am Anfang ein Wort hinstellen, was eigentlich ein Gebet oder mein Herzensanliegen ist, wenn es das Leben unserer Pioniere betrifft. Ich habe das damals übersetzt, heute gibt es die Bücher auch im Deutschen. Faszinierende Geschichten adventistischer Pioniere. Falls ihr die Bücher kennt, die gibt es beim Adventist Book Center oder sie zu Hause habt, empfehle ich euch wärmstens drin zu lesen. Die gab es zu der Zeit, als ich die Serie vorbereitet habe, nur auf Englisch. Die hießen Heartwarming Stories, herzerwärmende Geschichten adventistischer Pioniere. Und die Bücher haben mich sehr beeindruckt. Weil ich überzeugt bin davon, bei Adventgeschichte, da geht es nicht nur um Jahreszahlen und um den Ablauf von chronologischen Ereignissen, sondern ich glaube, dass wir aus Geschichten viel lernen können. Und dass uns die Geschichten manchmal auch so ein bisschen den Spiegel vorhalten, um zu zeigen, wo stehe ich persönlich und uns auch motivieren können, noch enger mit Christus zu leben. Es heißt hier aus diesem Buch, während du die Leben dieser Hingegebenen, Männer und Frauen Gottes, nochmals betrachtest, ist es meine sehnlichste Hoffnung, dass du dahin geführt wirst, dein eigenes Leben dem Dienst für Jesus, deinem besten Freund, der gestorben ist, damit du für immer mit ihm leben kannst, erneut zu weihen. Es ist mein Gebet für uns alle, dass wir auch in der Nachfolge unseres Herrn hingegeben sein werden. Dass wir willig werden, zu tun, worum immer er uns bittet und dorthin zu gehen, wo auch immer er uns hinsendet. Ich bete darum, dass jeder von uns standhaft bleibt, bis Jesus in den Wolken der Herrlichkeit kommt, um uns mit ihm nach Hause zu nehmen. Auf William Foys Grabstein, ihr könnt das vielleicht nicht genau sehen auf dem Bildschirm, ist eine Grabinschrift angebracht und da steht ein Bibeltext drauf. Und ich würde gerne den Bibeltext, der auf seinem Grabstein steht, mit euch am Anfang lesen. Der kommt aus dem 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus Kapitel 4. Sein bekannter Text, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Und da heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. William Foy ist jemand gewesen, den Gott berufen hat zu einer Zeit, wo Amerika eigentlich sich auf den Bürgerkrieg zubewegt hat und wo es ein großes Problem gab in Bezug auf die Rassentrennung. Ja, man hat die Nordstaaten gehabt, wo die Antisklavereigesellschaften aus dem Boden kamen, und du hattest die Südstaaten, wo das Bedürfnis nach Sklaven immer größer geworden ist. William Foy kam aus den Nordstaaten und er war ein freier Schwarzer gewesen. Dazu sage ich nachher gleich noch was, weil der freie Schwarze nicht frei war, so wie wir das heute verstehen, der war dem Weißen keinesfalls gleichgestellt. Das nächste Bild, wie man vielleicht an William Foy herankommen kann, man glaubt, dass dieses Bild seinen Sohn darstellt. Orin Foy. Von seinem Vater William gibt es kein einziges Bild, da gibt es, wie gesagt, nur diese Skizze. William Foy war ein Farbiger, der etwas hellere Haut gehabt hat und er hat sich vorbereitet auf den Predigtdienst. Wir haben das hier auf der Folie. William Foy ist später nach Boston gezogen. Es gab drei Menschen, die Gott berufen hat zum prophetischen Dienst. Einer, der erste war William Foy in der Adventgeschichte. Der zweite war dieser Mann hier, Hazen Foss, zu dem sagen wir nachher auch noch etwas. Und die dritte Person war eine Frau namens Ellen White, deren Bücher wir heute sehr schätzen. Ich glaube, warum manche glauben, dass William Foy abgefallen ist, könnte auch mit dieser Aussage zu tun haben von einem sehr geschätzten Pionier. Wahrscheinlich werde ich erst auf der neuen Erde erfahren, warum J.N. Loughborough die Aussage so getroffen hat. Ist meiner Meinung nach ein sehr treuer Mann gewesen. J.N. Loughborough war der Johannes unter unseren Pionieren. So von den originalen Pionieren war J.N. Loughborough derjenige, der als letztes gestorben ist. Ist auch ein sehr treuer Mann gewesen. Meiner Meinung nach vielleicht sogar der Pionier, der die meisten Wunder in seinem Leben erfahren hat. Und J.N. Loughborough hat geschrieben, nachdem Foy verschiedene Teile Neuenglands bereist hatte, ließ er im Jahr 1845 zwei seiner Gesichter in einer Broschüre drucken, betitelt Foys Gesichte. Aber schließlich erhob er sich über die Offenbarung, verlor infolgedessen seine Einfalt und damit auch diese Gabe des Geistes. Er kränkelte und starb bald darauf. Warum die Aussage von J.N. Loughborough nicht stimmen kann, ist, Foy hat noch bis zum Jahr 1893 gelebt. Warum er diese Aussage getroffen hat, weiß ich bis heute nicht. Gott hat, wie ich vorhin schon erwähnt habe, drei unterschiedliche Menschen berufen. Einmal einen farbigen, dann einen talentierten weißen Mann und eine Frau. Ich stelle das schon mal vorneweg, zwei waren ihrem Ruf treu, meiner Meinung nach, und eine Person ist untreu gewesen. William Foy ist 1818 geboren, weit ab von den Südstaaten, ja, wo es sehr viel Unterdrückung gab. Er ist geboren worden als Freier, Farbiger, nahe Augusta in Maine. Und dort war es so, dass die farbige Bevölkerung ziemlich dünn besiedelt oder gesetzt gewesen ist, aber auch dort gab es Probleme mit der Rassentrennung. Wir müssen dazu sagen, es wäre ein weiteres interessantes Thema, wenn wir die Klammer aufmachen. Auch in unserer Adventgeschichte sind wir leider auch von manchen Problemen nicht frei gewesen. Und es ist leider auch so, dass wir heute auch nicht 100% an jedem Ort frei sind. Von dem Problem, wenn es darum geht, jemand kommt woanders her, hat vielleicht eine andere Hautfarbe. Ich bin sehr froh, dass ich von so etwas nie betroffen gewesen bin. Im Jahr 1835 hat William Foy seine Bekehrung erlebt und hauptsächlich beteiligt daran war auch ein weißer Mann namens Silas Curtis. Silas Curtis war Prediger gewesen und der war auch in der Antisklavereibewegung aktiv. Und er war so etwas auch wie William Foy geistlicher Freund und war wirklich ein Beispiel, ein Vorbild für ihn gewesen. Und William Foy schreibt darüber, im Jahr 1835 führte mich die Predigt vom ältesten Silas Curtis dahin, mich zu fragen, was ich tun müsste, um gerettet zu werden. Christen wiesen mich auf das Lamm Gottes hin, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. Dann wurde ich willig, alles aufzugeben. Und in diesem Moment erschien mir Christus als der eine, der völlig lieblich ist. Dann erfreute ich mich am Gott meiner Erlösung. Ihr werdet das erleben in diesen Tagen. Ich werde ab und zu mal eine Klammer aufmachen, um das Scheinwerferlicht auf etwas zu lenken, was hier mit der Geschichte dieser Menschen zu tun hat. William Foy sagt etwas sehr Interessantes. Er sagt, ich bin willig geworden, in einem Moment zu einem gewissen Zeitpunkt alles aufzugeben. Wisst ihr, wenn ich heute über ein Thema sprechen würde, das eins meiner Hauptthemen ist, glaube ich, was uns Not tut, dann wäre es das Thema Hingabe. Hingabe ist sehr wichtig, weil ohne Hingabe manche Dinge in unserer christlichen Erfahrung gar nicht stattfinden können. Für mich ist der wichtigste Punkt, wenn jemand getauft wird, wenn er vor der Taufe steht, das Alter ist für mich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist für mich, natürlich gehe ich mit ihm alle Glaubenspunkte durch, aber das Allerwichtigste, hat die Person wirklich Christus ihr Herz übergeben, zu 100%. Es gibt eine interessante Aussage von Ellen White aus den Zeugnissen für die Gemeinde, Band 6, Seite 99. Ich denke mal, ihr wisst, dass es die Zeugnisse auch in Buchform auf Deutsch gibt. Manche Adventisten wissen das nicht, das ist sehr schade. Die gibt es digital, aber auch in Buchform. Und Ellen White schreibt hier, Satan möchte verhindern, dass jemand einsieht, wie notwendig es ist, sich Gott gänzlich zu übergeben. Und dann sagt sie, vollzieht die Seele diese Übergabe nicht, wird die Sünde nicht aufgegeben. Dann streben Esslust und Leidenschaften nach der Herrschaft und Versuchungen verwirren das Gewissen, sodass keine wahre Bekehrung stattfindet. William Foy schreibt von der Erfahrung, die mit seiner Taufe zusammenhängt. Er sagt, nach 3 Monaten des Ungehorsams ging er vor die Gemeinde und erzählt sein Zeugnis. Wir müssen da ein bisschen was dazu sagen, um das zu verstehen. Ja, normalerweise denkt man, wenn jemand getauft wird, dann die Gemeinde freut sich und der sollte das auch wissen und der geht dann am besten sofort am nächsten Sabbat nach vorne oder wann auch immer im Gemeindeausschuss und erzählt, deswegen möchte ich mich taufen lassen. Bei William Foy hat das mit Sicherheit damit zu tun. Damals auch in Gemeinden, die jetzt, ich sage jetzt mal, keine Probleme hatten mit Farbigen, in gemischten Gemeinden damals war es so gewesen, dass auch die freien Farbigen nicht den Weißen gleichgestellt waren, auch innerhalb der Gemeinde. Die hatten viele Rechte, die die Weißen hatten, in der Gemeinde nicht. Und es war nicht unbedingt beliebt gewesen in der Gemeinde, wenn du jetzt als Farbiger nach vorne kommst und dein Zeugnis erzählst. Und nach 3 Monaten tut das William Foy. Und er wird dann schließlich im Jahr 1835, das hier ist nur ein Beispielbild, es gibt kein Originalbild von seiner Taufe, im Jahr 1835 wird William Foy getauft und er begibt sich später in die Stadt, die eigentlich, kann man sagen, das Epizentrum war der Antisklavereibewegung. Was nicht heißt, dass es da keinen Rassismus gab. William Foy bezieht sich oft auf, oder manchmal auf, Orte, die hier in diesem Abschnitt mit der Nummer 6 sich befinden. Und er war ungefähr bis 1842 in Boston und erhält dort auch seine ersten 2 Visionen. Ellen White sagt, er hat 4 gehabt insgesamt. Von der 4. habe ich noch nie was gehört. Vielleicht gibt es da inhaltlich auch was. Auf jeden Fall in Boston hatte er seine ersten 2. Wenn wir uns das angucken, im Jahr 1790, so ein bisschen in Amerika reingehen, in die Geschichte, da sehen wir in New York 3252 Farbige gab es, 2184 davon Sklaven und 1078 frei. Wenn wir uns das in anderen Städten anschauen, Philadelphia, da ist die Zahl der Freien schon höher und die Sklaven weitaus niedriger. Baltimore, in Boston, das ist dann das letzte auf der Folie unten, in Boston gibt es 761 Farbige, gab es damals 1790 und alle waren frei. Das hier ist der Ort, wo William Foy gelebt hat, in dieser Straße, in der Grove Street, während er seine Visionen erhalten hat. William Foy, als er nach Boston gekommen ist, da war er noch kein Millerit gewesen, aber William Foy hat sich den Milleriten oder hat diese Botschaft verkündigt, als er dann in Boston gewesen ist. Um ein bisschen euch zu zeigen, wer von euch Englisch kann, der kann ein bisschen den Inhalt verstehen von diesem Plakat hier, wo die Farbigen von Boston angewiesen werden, sinngemäß. Sie sollen vorsichtig sein, zum Beispiel mit den Polizisten sich zu unterhalten, denn die sind durch den Bürgermeister zum Beispiel beordert worden. Also sie können zum Beispiel als Kidnapper oder als Sklavenfänger agieren. Als freier Schwarzer damals warst du nicht wirklich frei. Dir ging es in den Nordstaaten, wo Boston dazugehört hat, sicherlich besser als in den Südstaaten. Aber William Foy war jemand, dessen Schritte sicherlich überwacht worden sind. Und die Sklaven, die haben rechtliche Benachteiligungen gehabt, oder die Farbigen, auch die Freien, die sind beleidigt worden. Also da gab es schon einige Sachen, das Leben war wirklich nicht einfach gewesen. Das hat mich erinnert an eine Geschichte, die kommt jetzt aus den Südstaaten, die habt ihr vielleicht noch nie gehört. In den Südstaaten, und das war im Jahr 1964 und weiter, da gab es einmal einen Journalisten namens John Howard Griffin, ist eine wahre Geschichte, gibt es auch ein Buch drüber. Das Buch heißt Black Like Me, Schwarz wie ich. Und John Howard Griffin, als er einmal, nachdem er das Buch schon geschrieben hatte, einige Zeit später, als er einmal in den Südstaaten steht und sein Auto hat einen Platten und er sieht eine Gruppe an Männern auf sich zukommen und er denkt, die helfen mir jetzt vielleicht, mein Auto wieder fahrtüchtig zu machen. Da verprügeln die ihn so sehr, dass er 5 Monate braucht mit Ketten, um wieder sozusagen auf dem normalen Stand zu sein, weil er ein Buch geschrieben hat. Und das Buch hat zu tun mit einer persönlichen Erfahrung. Nämlich John Howard Griffin hat etwas gemacht, von dem ich nur einmal bisher gehört habe in meinem Leben. Er hat sich entschieden, er möchte wissen, wie fühlt es sich an, ein Farbiger zu sein in den Südstaaten. Und er hat gedacht, das kann ich nur wirklich herausfinden, wenn ich selber wirklich schwarz werde. Und er geht zum Arzt und er lässt sich Medikamente verschreiben. Der wird bombardiert mit ultravioletter Strahlung, der reibt sich Pigmentfarbe in die Haut. Und er wird tatsächlich zum Farbigen, in Anführungsstrichen. Und er beschreibt dann in seinem Buch den ersten Tag, als er von seinem Wohnort dann runter auf die Straße geht. Und er beschreibt, wie ihm die Leute begegnen, die er kennt. Derjenige, der seine Schuhe putzt und poliert, er kennt ihn nicht mehr. Der merkt, wenn ich Bus fahre, dann muss ich immer hinten einsteigen und nicht vorne. Es gab viele Weiße, die waren freundlich zu ihm, aber und er bemerkt etwas, was für ihn schlimm gewesen ist, nämlich den Hate Stare, diesen hasserfüllten Blick, den die Weißen den Farbigen manchmal zuwerfen. Und er merkt auch, wenn ich auf die Toilette muss, ich kann gar nicht mehr überall auf die Toilette gehen. Ich kann nicht mehr öffentlich an jedem Wasserhahn trinken. Das war auch separiert. Und es war für ihn eine sehr einprägende Erfahrung. Vielleicht noch mal kurz, bevor wir die Klammer zumachen. Diesen Mann kennt ihr vielleicht. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Es gab so 2 bekannte Gesichter in der farbigen Bewegung. Einer war Martin Luther King, war Christ, gläubiger Mann gewesen, war ein sehr talentierter Redner meiner Meinung nach. Martin Luther King war jemand, der für keine Gewalt stand. Protest, aber ohne Gewalt. Malcolm X war jemand, der auch sehr populär geworden ist, aber für ihn Gewalt trotzdem ein Mittel gewesen ist, das man anwenden konnte. Malcolm X hat einige Zeit, seine Mutter hat mit ihm die Adventgemeinde besucht, das habt ihr vielleicht noch nicht gewusst. Und Malcolm X war damals natürlich sehr jung gewesen und sie haben sich gefreut, weil das Essen war gut, als sie dahin kamen. Aber er sagt, wir haben auch zugehört. Es ist interessant, was er über die Adventisten gesagt hat in seiner Autobiografie. Er hat gesagt, die Adventisten, die glauben, dass wir am Ende der Zeit leben, dass die Welt zu einem Ende kommt. Aber er sagt, aber das waren die freundlichsten weißen Menschen, die ich jemals getroffen habe. Schön, wenn man das sagen kann. Im Jahr 1835 in den Südstaaten, da wurde fast allen freien Farbigen das Versammlungsrecht weggenommen. Das bedeutet, die konnten nicht mal einen Gottesdienst halten, ohne dass ein respektierter, weißer und anerkannter weißer Prediger gegenwärtig war. Aber auch in den Nordstaaten war es für die Sklaven und auch für die Freien, das war kein einfaches Leben gewesen. Und in dieser Zeit bekommt William Foy seine erste Vision. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, oder wir können es uns nicht vorstellen, wie das für ihn gewesen sein muss. Gott gibt dir eine Vision und du wirst aufgefordert, das mit den Menschen zu teilen. Das wäre für uns vielleicht menschlich gesehen nicht ganz einfach, je nachdem, wie wir gestaltet sind als Menschen. Aber für jemanden, der weiß, ich habe eine ungünstige Hautfarbe, ich lebe in einer ungünstigen Zeit, was die Geschichte angeht, ist das nochmal etwas ganz anderes gewesen. William Foy hat am 18. Januar 1842 seine erste Vision bekommen und ich habe euch in dieser Präsentation auch mal ein bisschen etwas aus seinen ersten beiden Visionen so aufgeschrieben. Ich finde das ganz interessant, wenn wir wissen, Gott hat ihm diese Dinge gezeigt, das ist ganz offensichtlich. Wie sahen denn seine Visionen überhaupt aus? Die meisten haben noch nie etwas davon gelesen. Ich habe zwei kurze Auszüge daraus, die ihr nachher kurz sehen könnt. In der ersten Vision hat er unter anderem die Belohnung der Gerechten gesehen und auch die Bestrafung der Sünder. Und hier ist ein kurzer Auszug aus seiner ersten Vision. Ist noch die Einleitung. Da sagt er, am 18. Januar 1842 traf ich mich mit dem Volk Gottes in der South Ark Street in Boston, wo sich die Christen in ernsthaftem Gebet befanden und wo meine Seele in der Liebe Gottes glücklich war. Sofort wurde ich wie in Todesqualen ergriffen und mein Atem verließ mich. Dann sah ich einen, der mit weißen Kleidern angetan war und dessen Angesicht heller leuchtete als die Sterne. Und er beschreibt das, was Gott ihm gezeigt hat. Und er sagt, dieser leuchtende eine nahm ich bei meiner rechten Hand und führte mich zu einem Flussufer. In der Mitte des Flusses war ein Berg reinen Wassers. Am Ufer sah ich eine Menschenmenge bestehend aus Großen und Kleinen. Sie waren die lebenden Einwohner der Erde. Bald bewegten sich alle nach Westen und liefen auf dem Wasser, bis wir den Berg erreichten. Dieser Berg, schreibt er, wurde zur Trennlinie zwischen den Gerechten und den Bösen. Die Gerechten überquerten ihn und durchliefen drei Veränderungen. Zuerst wurde ihr Körper verherrlicht, als zweites erhielten sie reine und leuchtende Kleider. Als drittes wurde ihnen leuchtende Kronen gegeben. Als aber die Bösen den Ort erreichten, an dem die Gerechten verwandelt worden waren, schrien sie um Gnade und sanken unter den Berg. Dann sah ich in der Mitte dieses endlosen Platzes einen Baum. Mein Ratgeber sprach daraufhin mit einer lieblichen Stimme zu mir und sagte, und vielleicht kommt euch der Teil jetzt bekannt vor, diejenigen, die von der Frucht dieses Baumes essen, kehren nicht mehr zur Erde zurück. Ich streckte meine Hand aus, um von der himmlischen Frucht zu essen, aber oh weh, ich befand mich sofort wieder in diesem einsamen Tal der Tränen. William Foy hat im Jahr 1845 hat er eine Broschüre veröffentlicht. Das ist interessant, 1845 war nach der großen Enttäuschung. Und in dieser Broschüre, da sind ein paar, sind seine ersten zwei Visionen. Und da sind auch Augenzeugen, wie ihr hier sehen könnt, aufgelistet, die gegenwärtig gewesen sind. Die zweite Vision hatte William Foy ungefähr 3 Wochen später. Er hat die erste Vision nicht berichtet. Und hat seinen Grund darin gefunden, dass ihm das nicht von Gott gesagt wurde, ausdrücklich. Allerdings war es so, dass er während dieser Zeit nach der ersten Vision hat keinen Frieden gefunden, war unruhig gewesen und es hat ihn irgendwo gedrängt, aber er hat sich dann sozusagen damit zufrieden gegeben, Gott hat es mir nicht gesagt, es weiterzugeben und hat es auch nicht getan. Als er dann am 4. Februar, als er seine zweite Vision bekommt, da dauert diese zweite Vision, ich will euch nichts Falsches sagen, die hat 12,5 Stunden gedauert. Und William Foy wurde dann gesagt, dass er diese Dinge, die ihm gezeigt wurden, dass er sie der Welt mitteilen soll. William Foy war aber trotzdem, wie ihr vielleicht verstehen könnt, William Foy war ängstlich gewesen und er hat vielleicht gedacht an die Vorurteile gegenüber seiner Rasse. Und Gott hat ihm eine ähnliche Erfahrung geschenkt wie einem Mann namens William Miller schon vorher. Wenn ihr euch daran erinnert, William Miller hat auch lange studiert, bevor er dann das erste Mal das mitgeteilt hat, was Gott ihm gezeigt hat. Und Gott hat damals auch eine andere Person verwendet in Form einer Einladung, die an William Miller ergangen ist. Bei William Foy war es so, dass 2 Tage nach seiner Vision, nach der zweiten Vision, Da kam ein Pastor einer Gemeinde, einer weißen Gemeinde, mit einigen Gemeindemitgliedern und die haben William Foy gebeten, dass er doch das erzählen möge, was Gott ihm sagt. Und William Foy hat zugesagt und als sie sein Haus wieder verlassen haben, hat er es bereut und er hätte das Meeting gerne wieder abgesagt, wenn es in seiner Macht gestanden wäre. Und als dann dieser Tag, es war, denke ich, ein Montag gewesen, als der Montag dann gekommen ist, wo William Foy seine Geschichte erzählen sollte, da ist etwas sehr Schönes passiert. Nämlich es kamen ein paar Anhänger der Gemeinde zu ihm nach Hause. William Foy war innerlich sehr unruhig gewesen. Und die haben ihn begleitet, diese 12 Blöcke, bis er dann schließlich zum Gemeindegebäude kam. Ich zeige euch noch kurz etwas aus der zweiten Vision, die Gott William Foy geschenkt hat, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Und da schreibt er, dann kam einer zu mir, der in weiß gekleidet war, den ich meinen Ratgeber nenne. Er führte mich zu einem Platz, der einer engen Tür ähnelte. Das erste, was ich sah, war ein mächtiger Engel, bei dessen rechter Hand ein großes, geöffnetes Buch lag. Zu seiner Linken saß ein anderer mit einem geöffneten Buch vor ihm. Daraufhin sprach mein Ratgeber zu mir und sagte, diejenigen, welche ihre Sünden auf der Erde bereuen, werden aus dem Buch auf der linken Seite ausgelöscht und in dem Buch auf der rechten Seite niedergeschrieben. Dann sah ich Engel von der Erde herauf und herniederfahren. Sie überbrachten den aufzeichnenden Engeln Botschaften. Als William Foy dann schließlich in der Gemeinde gewesen ist, da hat er eine Situation gehabt und da komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich möchte euch gerne noch eine Sache zeigen. William Foy schreibt ein bisschen selber darüber, warum das für ihn schwierig gewesen ist, diese Botschaften weiterzugeben. Er sagt, die Botschaft war so unterschiedlich und die Art und Weise, wie der Befehl gegeben wurde, so verschieden von allem, was ich bisher gehört hatte. Und wissend über das Vorurteil gegenüber Leuten meiner Hautfarbe, wurde das Ganze für mich sehr herausfordernd. Im Englischen heißt es Crossing. Folgende Fragen kamen mir immer wieder in den Sinn. Warum sollten gerade mir all diese Dinge gegeben werden, um sie der Welt mitzuteilen? Und nicht den Gebildeten oder jemandem, der in einer anderen Situation als der meinigen ist. Aber ich konnte keine Ruhe in diesem Zustand des Ungehorsams finden. Der Gedanke, wehe mir, wenn ich diese Dinge nicht weitergebe, lastete schwer auf meiner Seele. Wisst ihr, wie das für Ellen White zeitweise gewesen ist, das weiterzugeben, was Gott ihr gezeigt hat? Ich finde es heute sehr tragisch, dass wir, muss ich sagen, in unseren eigenen Reihen, dass es dort Zweifel gibt gegenüber dem prophetischen Dienst von Ellen White. Aber vielleicht wäre es für den einen oder anderen etwas anders und er würde es aus einem etwas anderen Blickwinkel sehen, wenn er verstehen würde teilweise, was für Kämpfe Ellen White gehabt hat, um Dinge, die Gott ihr gezeigt hat, weiterzugeben. Ich meine, ihr wisst, wie oft Ellen White an jemanden eine direkte Botschaft gerichtet hat, die das Leben desjenigen, der sie bekommt, getadelt hat, ganz offensichtlich. Wie ist das für euch, wenn ihr das macht? Ihr könnt jetzt nicht antworten, aber ich bin auch in der Situation manchmal, wo du stehst vor der Wahl. Sagst du jetzt in einer gewissen Situation, wo du weißt von der Wahrheit her, dann müsste ich jetzt was sagen, von meinem Verständnis her. Sagst du jetzt was oder lässt du es laufen? Aber menschlich gesehen ist das nicht angenehm. Ja, wir sehnen uns alle nach Frieden. Ich hoffe, so sind wir alle gestrickt. Wäre komisch, wenn es anders wäre. Ich möchte euch gerne zwei Aussagen von Ellen White zeigen, die viele nicht kennen, in Bezug auf die inneren Kämpfe, die sie teilweise gehabt hat. Das hier kommt aus dem Jahr 1874, da schreibt sie, die Zeugnisse verursachen mir eine Seelenqual, die unaussprechlich ist. Zu keinem Zeitpunkt habe ich meine Stellung angestrebt. Gleichwohl wage ich es nicht, mich dem Geist Gottes zu widersetzen und eine leichtere Aufgabe zu suchen. Ich hatte einige sehr, sehr schlimme Aufträge zu erfüllen. Mit Bruder Bean und seiner Frau sprach ich ganz offen. Sie wehrten sich nicht. Ich weinte selbst, konnte nicht anders. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich das manchmal vor Augen hält. Aber es wäre jetzt vielleicht die Klammer zu. Es würde zu einem anderen Thema hinführen, aber generell denke ich, ist es ganz wichtig, als gläubiger Adventist, der auf Jesus wartet, dass wir uns bewusst sind, wenn Gott mir irgendetwas sagt in meinem Leben, wo er mich korrigiert, dann macht er das, weil er mich lieb hat. Das ist äußerst wichtig. Weil wenn ich das nicht verstehe, dann komme ich vielleicht in die Gefahr, einmal so ein paar Dinge vielleicht unter den Teppich zu kehren oder mir Entschuldigungen zu suchen, warum ich jetzt nicht gehorsam sein kann, obwohl es eigentlich klar dasteht. Oder ich kann zu anderen falschen Schlussfolgerungen kommen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir die Klammer wieder zumachen, in der Bromfield Street, hier war die Second Methodist Chapel, wo William Foy zum ersten Mal seine Visionen mitgeteilt hat. Und Foy hat den Pastor damals gebeten, mit Gebet zu eröffnen und hat gehofft, das wird vielleicht eine Gebetsversammlung werden und ich muss hier nicht erzählen, was Gott mir gezeigt hat. Und schließlich ist es dann so, dass William Foy sagt, es schien mir, als ob ich eine Stimme gehört habe, die zu mir sagt, ich bin mit dir und ich habe versprochen, mit dir zu sein. Und William Foy, in diesem Moment, sagt er, hat mein Herz angefangen, in mir zu brennen. Und die Menschenfurcht ist plötzlich verschwunden. Und William Foy hat dann vor der Gemeinde sein Zeugnis gegeben und die saßen in völliger Stille und haben ihm zugehört. William Foy ist dann 3 Monate gereist, hat seine Botschaft geteilt mit anderen, in vollen Häusern. Dann hat er eine Zeit lang wieder seine Arbeit aufgegriffen. Aber er hat eigentlich keine Ruhe gefunden. Und William Foy hat gesagt, er hat auch Verfolgung erlebt, während er seine Botschaften geteilt hat. Aber er hat gesagt, das Versprechen meines Ratgebers ist niemals sinngemäß zu Boden gefallen. Er ist immer zu seinem Versprechen gestanden. Ellen White hat William Foy selber reden hören, einige Male sogar. Ich zeige euch gleich ein Bild von der Middle Street in Portland. Wir überspringen hier 2 Folien aufgrund der Zeit und gehen weiter zum nächsten Bild. Hier haben wir nochmal das Titelblatt von William Foys Büchlein. Da hat er seine Bekehrungsgeschichte, seine Bekehrung steht da drin und auch seine ersten 2 Visionen. Was ich euch vorhin schon erwähnt habe, er hat es geschrieben im Jahr 1845. Es würde wenig Sinn machen, meiner Meinung nach, wenn William Foy abgefallen wäre 1844 und er dann ein Jahr später dieses Büchlein veröffentlicht. Aber man weiß inzwischen auch, wie William Foy, wo sein Dienst geendet hat und was er gemacht hat vor seinem Tod. Dazu kommen wir gleich noch am Ende. Im Jahr 1844, hier haben wir die Middle Street in Portland. Das ist der Ort, wo das Gebäude, die Beethoven Hall, gestanden hat, wo auch Ellen White und ihr Vater einige Male hingegangen sind, um William Foy sprechen zu hören. Und wenn ihr nachlest, es gibt da nicht viel, aber was Ellen White über William Foy schreibt, dann finde ich da eigentlich keine negativen Dinge, muss ich sagen. Ellen White und ihr Vater, also sie war angetan von seinen Botschaften. Sie erwähnt einmal, dass sie neben seiner Frau gesessen ist in den 1840er Jahren und die Frau von William Foy sehr unruhig gewesen ist in der Versammlung. Es ist so, dass William Foy, dass es nicht, auch für seine Frau zumindest, nicht ohne Druck gewesen ist, wenn sie in solchen Versammlungen gesessen ist. Im Jahr 1844 hat William Foy ein drittes Gesicht erhalten. Und er hat noch ein viertes gehabt anhand von Ellen White, von dem ich allerdings nie etwas gelesen habe. Er hat dann sein öffentliches Wirken beendet und das ist der Punkt, wo manche dann glauben, dann ist er untreu gewesen und Gott hat jemand anderen berufen. Dazu kommen wir nachher noch kurz. Die nächste Person, die Gott berufen hat, wenn er treu gewesen wäre, dann glaube ich, könnte es gut sein, dass wir heute auf unseren Büchern, wo so auf den roten oder wie auch immer Ellen G. White steht an der Seite, dass dort Hazen Foss stehen würde. Wer weiß. Hazen Foss war im Gegensatz zu William Foy, hat eine weiße Hautfarbe gehabt, war ein Vorteil zu jener Zeit, war ein talentierter Mann gewesen, war im entfernteren Sinne auch verwandt gewesen mit Ellen White, nämlich sein Bruder hat die Schwester von Ellen White geheiratet. Und Hazen Foss hat dann nah an der Zeit von 1844, wo man geglaubt hat, Jesus kommt wieder, wurde ihm auch etwas gezeigt von Gott. Und nach der großen Enttäuschung, die hat Hazen Foss schwer zu schaffen gemacht, war es so, dass er gebeten wurde, die Vision mit anderen zu teilen. Hazen Foss wollte nicht und Gott hat ihm gezeigt, wenn du das nicht machst, dann wird das Licht jemand anderem gegeben. Und Hazen Foss hat sich dagegen entschieden und schließlich kam es zu einem Punkt, wo ihm gesagt wurde, du hast den Geist Gottes hinweg betrübt. Und Hazen Foss hat daraufhin versucht, vor einer Versammlung zu erzählen, was Gott ihm gezeigt hat, und er stand vor der Versammlung und konnte es nicht. Es muss furchtbar sein. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde vor euch stehen morgen in der Sabbatpredigt und mir kommt nichts in den Sinn, Gott schenkt mir keinen Gedanken mehr, obwohl ich vielleicht sogar mein Konzept vor mir habe. Das ist vielleicht in kleinen Sinn wie Hazen Foss, wie man sich da fühlt. Manche Augenzeugen haben das beschrieben, das war die schrecklichste Versammlung, der ich jemals beigewohnt hatte, wo Hazen Foss dort stand und nichts sagen konnte. Er kam auch aus Portland in Maine und Hazen Foss hat sich leider geweigert, das Licht, das Gott ihm gezeigt hat, weiterzugeben. Ihr wisst, dass Ellen White dann an einem Dezembertag, als sie 17 Jahre alt war und bei schlechter Gesundheit war und weniger als 40 Kilo gewogen hat, dass sie das erste Geschenk von Gott bekommen hat und dass sie ihren Dienst dann bis zu ihrem Tod ausgeführt hat. Ellen White hat über William Foy geschrieben, es waren außergewöhnliche Zeugnisse, die er überbrachte. Ich glaube, dass wir den Dienst von William Foy und den Effekt, den er gehabt hat, das wird uns wahrscheinlich erst bewusst werden auf der neuen Erde. Es gibt ein Buch, falls euch das interessiert, ich glaube, es gibt nur ein einziges Buch über diesen Mann, ist leider nur auf Englisch, das heißt The Unknown Prophet, der unbekannte Prophet. Ist von jemandem geschrieben, der, glaube ich, immer noch eine leitende Funktion hat in unserer Generalkonferenz, auch einem farbigen, Delbert Baker. Es gibt Delbert und Benjamin Baker. Die letzten Jahre, die William Foy verbracht hat. Und Baker geht davon aus, dass William Foy einfach, hat einer Versammlung beigewohnt, wo Ellen White gesprochen hat, mindestens einer. Und als sie dann erzählt hat, was Gott ihr gezeigt hat, da gab es einen gewissen Zeitpunkt, wo William Foy aufspringt von seinem Sitz und er fängt an, Gott zu loben und er zeigt, das hat Gott mir auch gezeigt. Und Ellen White hat Bedenken gehabt, weil die Decke vom Raum war ziemlich niedrig und Foy war ein ziemlich großer Mann, dass er sich vielleicht wehtut. Und er springt hoch und runter und preist einfach Gott dafür und sieht, dass Ellen White auch das gezeigt bekommen hatte, was er gezeigt bekommt. Baker geht davon aus, dass William Foy jemand gewesen ist, der Gott und sein Werk geliebt hat. Und er hat jetzt einfach gemerkt, die Fackel wurde jetzt weitergegeben. Und er war damit zufrieden und hat dann praktisch den Schauplatz verlassen. William Foy, lokale Aufzeichnungen von dem Ort in East Sullivan in Maine, wo er seine letzten Jahre verbracht haben, die beziehen sich auf ihn und sagen, William Foy war ein mächtiger Prediger, der es geliebt hat, über das Kommen von Christus zu sprechen. Und wenn man sich seinen Grabstein anschaut, dann wird es wahrscheinlich nicht zu Unrecht gewesen sein, dass dieser Vers, ich habe den guten Kampf gekämpft, auf seinem Grabstein zu finden ist. Hier ist ein Gedicht von William Foy. Ich Ich werde das jetzt nicht übersetzen, ich werde es einfach auf Englisch vorlesen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen folgen. Wo er sagt, when I was down in Egypt's land, I heard my Savior was at hand. And the midnight cry was sounding, and I wanted to be free. So I left my former brethren to sound the Jubilee. They said that I had better stay. Also sie sagten mir, ich sollte lieber bleiben, and go with them in their own way. But they scoffed at my Lord's power. With them I could not agree. So I left their painted synagogues to sound the Jubilee. Und er sagt, the battle is not to the strong. Der Kampf ist nicht für die Starken. Die Schwachen werden das Lied der Überwinder singen. Ich bin im Feuerofen, durch den Feuerofen hindurchgegangen und mir ist kein Leid geschehen. Ich kam hervor mit einer stärkeren Gewissheit, um das Halljahr oder das Jubeljahr zu verkündigen. Was können wir lernen aus dem Leben von William Foy? Gott möchte alle Menschen benutzen, egal wie alt sie sind, egal welche Hautfarbe sie haben. Und manchmal ist das Zeugnis von Menschen, die vielleicht nicht immer als in allen Bereichen als gleichwertig oder gleich autoritär angesehen werden, hat eine besondere Einschlagskraft. Ich erinnere mich da, ich baue das jetzt einfach ein, um es ein bisschen persönlicher zu machen, an eine Taufe von 6 Menschen, die ich letzte Woche erleben durfte. Und unser jüngster Täufling, ich bin nicht für frühe Taufen, aber unser jüngster Täufling, es war ein Mädchen, die war damals 11 Jahre alt, ist jetzt 12 gewesen. Und die hat angefangen, ihr Taufzeugnis vorne zu erzählen und nach 2 oder 3 Sätzen fängt die an zu weinen. Und erzählt, warum sie hier vorne steht, warum sie den Bund mit Jesus machen will. Das war für mich was, wo ich sage, das ist jemand, wo du vielleicht denkst vom Alter her, naja, ist noch jung oder zu jung, würden manche sagen. Aber das ist etwas, wo ich mir sage, das hat mehr Einschlagskraft und mehr Gewicht als die ganze Predigt. Vielleicht das war für mich der Höhepunkt, diese eine Minute im ganzen Programm. Für die eine Minute hätte sich mein ganzer Dienst, die ganzen 7 Jahre gelohnt. Was können wir noch lernen? Wenn wir unseren Willen Gott übergeben, wird er uns helfen, jedes Hindernis zu überwinden, um seine Botschaft zu verkünden. Ich glaube, dass wir manchmal vielleicht manche sich selber Hindernisse aufbauen, die Gott gar nicht in den Weg gestellt hat. Manchmal, wenn Gott dich ruft zu einer Aufgabe, und ich glaube, dass der ein oder andere von euch vielleicht jetzt hier mitfühlen kann, was ich sage. Wenn Gott dich ruft zu einer Aufgabe, dann ist es sehr oft, dass die Aufgabe dir zu groß ist. Dass du sagst, eigentlich, das kann ich gar nicht. Von meinem Naturell her, von meinem Talent her nicht. Und dann kommt es darauf an, lasse ich mich von Gott weiterführen und glaube ich, dass er mir die Stärke gibt, die Gaben, die ich brauche, und die Willenskraft und das Durchhaltevermögen, was nötig ist für diese Aufgabe, oder bleibe ich menschlich gesehen vor der Hürde stehen und sage, nein, das kann ich nicht, ich bin zu jung oder ich bin schon zu alt, habe das noch nie gemacht. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auf Gott zu vertrauen, wenn er uns ruft. Allein das Befolgen von Gottes Ruf bringt Frieden und Glück. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, morgen werden wir in der Sabbatpredigt über den Pionier reden, dessen Leben mich am meisten bewegt hat. Aber ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr Gottes Ruf folgt, wozu er euch beruft, sei es als Gemeindeleiter, sei es als Gemeindeglied. Und dass Gott uns hilft, dass wir wie William Foy, der seinen Teil dazu beigetragen hat, um Menschen für Christus zu gewinnen, dass wir unserer Aufgabe treu sind. In Zeiten, wo manche auch innerhalb des Volkes Gottes sich in eine andere Richtung bewegen, dass wir eine gerade Linie fahren. Und dass wir lieber sterben, als unseren Herrn zu enttäuschen, der alles für uns bezahlt hat und der uns sicher nach Hause führen wird, wenn wir ihm vertrauen. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Amen. Ich würde euch dann einladen, dass wir nochmal aufstehen zu einem Schlussgebet. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir Menschen sind mit einer großen Geschichte. Und Herr, wenn wir sehen, wie große Dinge du getan hast für einen William Foy, für einen J.N. Andrews, für einen J.N. Loughborough und für viele andere, dann Herr, bitte schenk uns jeden Tag den Glauben, dass auch du große Dinge für und durch uns tun kannst und willst und wirst. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass dieses Anfangswort, das wir gelesen haben, dass es in unserem Leben auch Realität sein möge. Dass auch wir die Hingabe an den Tag legen und die Liebe für dich, die unsere Pioniere gehabt haben. Als sie durch den Schnee gelaufen sind, als sie gefröstelt haben und viele Meilen zurückgelegt haben, nur um Menschen mit der wunderbaren Botschaft von deinem Kommen bekannt zu machen. Bitte schenk uns diese Hingabe, Herr Jesus, und schenk uns, dass wir in diesen Zeiten wachsam sind und dass wir bereit sind und viele andere mitnehmen, wenn du einmal wiederkommst. Schenk uns bitte, dass wir dir in Frieden begegnen können, wenn du wiederkommst in all deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir dich, Herr Jesus, und wir danken dir in deinem Namen. Amen.